Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Moin und willkommen hier bei uns bei Eine Halbzeit HSV. Ich bin Tim und ich grüße jetzt meinen Podcast-Partner, der seit Samstag 20.30 Uhr der Meinung ist, der HSV wird diese Saison 1-0 gegen RB Leipzig gewinnen. Moin, Ben. Hast du die Bayern-Niederlage gut verdauen können?
Moin, Tim. Ja, da gab es nicht so viel zu verdauen. Ich denke, das Erwartbare ist eingetreten. Das ist kein Ergebnis, für das man jetzt in den Keller gehen muss, um sich zu schämen. Ja, der Auftritt, ich glaube, darüber kann man sprechen. Wie in jedem Spiel waren auch da Dinge dabei, die keiner so erwartet hat. Und ja, ich glaube, dass sich HSV in gewissen Mannschaftsteilen noch nach wie vor nicht wettbewerbstauglich erwiesen hat. Und ja, wie sich das im Detail so dargestellt hat für uns beide, das werden wir jetzt sicherlich gleich besprechen.
Das werden wir tun. Ich gebe dir erstmal grundsätzlich bei allem, was du gesagt hast, recht. Ich habe, glaube ich, auch vor der Partie gesagt, alles unter 5 Toren kann ich gut mit leben. Jetzt ist es genau 5 Tore geworden. Ich denke mal, damit muss man leben können. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, da werden wir gleich sicherlich auch drüber sprechen, dass Bayern die zweite Halbzeit die Handbremse auch ein bisschen stärker angezogen hat, weil die ja Stand unserer Aufnahme, wir nehmen heute auf am Mittwoch, Stand heute noch das Champions-League-Spiel vor sich haben gegen Chelsea. Und aber auch der HSV in der zweiten Halbzeit fand ich ein anderes Gesicht gezeigt hat als in den ersten 30 Minuten. Ich denke mal, das muss man auch so sagen. Und dann würde ich sagen, Ben, oder willst du was dazu noch sagen?
Nee, absolut. Also du hast jetzt meinen Schlüsselmoment schon so ein bisschen vorweggenommen, wenn ich da gleich reinstarten darf.
Gerne.
Denn der Schlüsselmoment ist für mich eigentlich mehr eine Phase als ein Moment. Und zwar eben genau diese Spielphase ab der 35. Minute bis zur Halbzeit, in der sich der FC Bayern dann offensichtlich dafür entschieden hat, den HSV nicht abzuschießen. Ich glaube schon, dass die Bayern an dem Tag in der Lage gewesen wären, gegen den HSV ja so 8 bis 10 Tore durchaus zu schießen. Vincent Kompany hatte ja vor dem Spiel auf der Pressekonferenz auch gesagt, dass sein Team bei einer hohen Führung eigentlich nicht zurückschalten sollte, dass man weiter Vollgas geben wird. Und das haben die Spieler auf dem Platz nicht gemacht. Ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass ich das schon mal im vergleichbaren Maße gesehen habe, dass eine Mannschaft plötzlich so das Tempo aus dem eigenen Spiel rausgenommen hat. Es wirkt echt so ein bisschen wie der Löwe, der die Pranke schon auf seinem Opfer drauf hat und nur noch zudrücken muss und sich dann, weiß ich nicht, nur noch mal reckt und dann schlafen legt. Die Bayern haben dafür den Ton für die zweite Halbzeit auch mitgesetzt, du hast es schon gesagt. Ich glaube, dass es für den neutralen Fan dann auch ziemlich langweilig war, das zu sehen. Danach war eben zu lesen, dass die Bayern vielleicht schon mal Kräfte für das Champions-League-Spiel gegen Chelsea gesammelt haben. Auf der anderen Seite habe ich mich auch gefragt, welche Kräfte hat der HSV den Bayern denn eigentlich so groß abverlangt? Auf der anderen Seite sind es Spieler wie Kimmich, wie Neuer, die das auch Saison für Saison immer spielen, diese Doppel- bzw. Dreifachbelastung. Und die vielleicht auch da so ein bisschen gesagt haben, Jungs, es ist es nicht wert, jetzt hier noch voll reinzugehen. Tatsächlich hat sich ja mit Rafael Guerreiro dann sogar noch ein Bayern-Spieler verletzt, also sehr unglücklich. Und ja, ich glaube, wenn es diese Phase nicht gegeben hätte, dann würden wir über ganz andere Belege sprechen. Und deswegen ist das für mich die Schlüsselphase oder der Schlüsselmoment des Spiels.
Ja, ich kann gleich direkt perfekt weitermachen, weil mein Schlüsselmoment schließt sich nahtlos daran an. Das ist nämlich der Dreifachwechsel zur Pause. Nochmal zusammengefasst, was wurde gemacht? El Fadli kam rein für Sumahoro, Meffert kam rein für Capaldo und Philipp kam rein für Rössing Lelisid. Ja, du hast es richtig gesagt, der FC Bayern war im Schongang, das gehört zur Wahrheit dazu, aber auch ich fand, dass der HSV dennoch auch insgesamt trotzdem ein bisschen stabiler gerade in der Defensive wirkte, hat dann zwar noch ein Tor kassiert, nach einem Konter, nach einer eigenen Ecke, sowas kann gegen die Bayern leider immer mal passieren, aber insgesamt stand man defensiv deutlich stabiler und hatte selber auch auf einmal ein paar Aktionen nach vorne, während man in der ersten Halbzeit ja nur diese, ich meine, man kann schon sagen, dieses Zufallsprodukt mit Mikkel Bronsis hatte, wenn man ehrlich ist, wo er da dem, ich glaube, war es Tah sogar, den Ball abnimmt und auf einmal aufs Tor zu rennt. Und jetzt war es so, dass der HSV dann schon, eine Torchance kann man nicht sagen, aber einige Halbchancen sich zumindest erspielt hat gegen München. Und ich bin der Meinung, ohne diesen Dreierwechsel, wenn die vielleicht dann direkt nach Halbzeit ein, zwei Mal nochmal treffen, geht das vielleicht trotzdem nochmal übler aus, auch wenn die davor schon so ein bisschen das Gas rausnehmen. Und deswegen würde ich sagen, ich finde, Polzin hat keine gute Figur gemacht insgesamt, muss man sagen, ehrlicherweise in diesem Spiel. Nehme ich ihm jetzt auch, also klar, muss man so ansprechen, aber ist auch okay, weil das erste Mal bei Bayern München als junger Trainer, da haben schon ganz andere, auch erfahrene Hasen, keine gute Figur gemacht bei Bayern München als Trainer, ehrlicherweise. Aber das war wenigstens war einer seiner guten Momente, muss ich sagen, im Spiel, zu erkennen, dass es so, wie es gerade läuft, nicht weitergehen kann und dementsprechend auch Spieler zu bringen, die dann dafür sorgen, dass es besser wird. Das hat mir dann doch ganz gut gefallen am Ende. Gut gefallen ist, glaube ich, eine gute Überleitung, oder, Ben? Kommen wir mal zum Spieler des Spiels. Wer ist denn dein Spieler des Spiels beim Hamburger Sportverein?
Für mich ist es tatsächlich William Mikkelbonsiess. Wir spielen uns die Bälle heute hin und her. Ich hatte vor dem Spiel schon gedacht, dass die Bayern den HSV über ihre linke Angriffsseite knacken werden, sie da vielleicht sogar überrollen werden. Also dieses Mismatch Diaz-Mikkelbonsiess, darüber hatten wir gesprochen. Und ich glaube, die Bayern haben das so nach 34 Sekunden gemerkt, ah, okay, es ist doch die andere Seite, die, wo Muheim und Soumahoro einfach die Lücken überhaupt nicht zugebekommen haben. Und ja, über rechts ist keines der Tore gefallen. Mikkelbonsiess und Omari haben, sie waren da nicht so gefordert wie jetzt Muheim und Soumahoro auf der anderen Seite, aber sie haben auf der Seite zumindest kein Tor zugelassen. Und ich finde, dass sich gerade Mikkelbonsiess im Rahmen seiner Möglichkeiten mit am glaubhaftesten gegen diese Übermacht FC Bayern gewehrt hat. Und du hast diese Offensivszenen angesprochen. Das ist jetzt nichts, wo man vor Begeisterung in Ohnmacht fallen muss, aber es waren immerhin mal ein, zwei Akzente. Und ja, ich denke, dass er in diesem Spiel mehr Torgefahr ausgestrahlt hat als zum Beispiel in Ransford-Königsdörfer, was wirklich also bedenklich und auch beachtlich ist. Und ja, das war die einzig nennenswerte Torchance in der zweiten Halbzeit. Hat er dann auf der Seite nicht mehr so viel gemacht. Das war, wie gesagt, dann auch eher ein langweiliges Spiel. Aber ja, das hat mir imponiert, auch wenn ich insgesamt kein Fan von ihm bin. Aber deswegen ist der HSV-Spieler des Spiels für mich William Mikkelbonsiess.
Spannende Wahl von dir. Wenn man mir das gesagt hätte vor der Saison, ich hätte es nicht geglaubt, dass das mal von dir kommt.
Nee, ich
Ich
auch
habe ihn
nicht.
auch. Ich habe ihn auch bei einer späteren Kategorie, nicht bei Spieler des Spiels, aber wir kommen später noch zu ihm. Mein Spieler des Spiels ist der, der es, glaube ich, auch am Ende offiziell geworden ist auf HSV-Seite. Das ist Daniel Heuer-Fernandes, der Torhüter. Sieht unglücklich aus beim 0 zu 1. Schuss aus spitzem Winkel aufs Torwart-Eck. Macht sich ein bisschen klein vorm Schuss. Ist zwar auch grandios geschossen von Gnabry, aber trotzdem wirkt er da ein bisschen verloren. Danach war er aber bei allen Toren, muss man ehrlicherweise sagen, fast schon machtlos. Ich finde, Kanes Elfmeter hält er sogar fast noch. Da hat er die Ecke, aber der ist halt einfach gut geschossen von Kane. Und man muss ehrlich sagen, gerade in der zweiten Halbzeit hat er uns mit einigen starken Paraden, ich denke da gerade an den Schuss von, ich glaube, Tom Bischoff war es, den er wunderbar aus dem Winkel kratzt, dafür hat er wirklich verhindert, dass es noch deutlicher wird. 7 Paraden hat er insgesamt, natürlich. Wenn man auf die Statistiken guckt, hat er am Ende 2 Tore mehr kassiert, als erwartet war. Es liegt aber auch daran, dass der XG-Goal-Wert der Bayern nicht bei 5 lag, weil der liegt selten bei 5 in so einem Spiel. Deswegen muss ich sagen, Daniel Heuer-Fernandes für mich der Spieler des Spiels beim Hamburger Sportverein.
Ja, finde ich auch eine gute Wahl. Ich meine, gerade bei dem 0-4, der Ball ist noch abgefälscht, das ist super unglücklich für ihn. Der Elfmeter ist direkt neben den Pfosten gesetzt, kann er kaum was machen, obwohl er die Ecke
Ja,
hat.
voll.
Und ja, für ihn war das kein leichtes Spiel.
Dann kein leichtes Spiel war es auch sicherlich für den Mann, den wir jetzt jeweils hier haben, nämlich der Low-Performer des Spiels, Bent. Wer hat dich denn überhaupt nicht überzeugt?
Also für mich ist es jetzt zum zweiten Mal im dritten Saisonspiel Ransford-Königsdörfer. Ich würde jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so unbedingt viel zu sagen, aber das hat mich einfach nicht überzeugt, um diese Phrase nochmal aufzunehmen. Wie sieht es bei dir aus?
Ich habe auch über Königsdörfer überlegt, habe mich diesmal bewusst dagegen entschieden, um mal jemanden neuen zu nennen, ehrlicherweise. Aber zu Recht Königsdörfer verdiente Wahl. Und ich möchte einen kurzen Disclaimer machen. Ich weiß, der Junge ist jung, das war sein erstes Bundesligaspiel und die Schuld muss man auch bei Polzin sehen, dass er ihn überhaupt da reinsetzt in diese Situation, wenn man noch einen Daniel Fadli auf der Bank hat. Aber man kommt hier leider in meinen Augen nicht an Aboubakar Soumahoro vorbei. Und es tut mir sehr leid für den Jungen. Aber er wirkte extrem überfordert. Die ersten 3 Spiele, ersten 3 Tore fielen alle über seine Seite, beziehungsweise er war mit dem Handspiel fürs 3-0 im Endeffekt federführend verantwortlich und hat da sogar noch Glück, dass er nicht mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wirkt. Und es wirkte insgesamt so für ihn, als ob das alles noch zu viel für ihn war, jetzt in München mit der Bundesliga. Und hat so ein bisschen seinen Hype, den er sich selber erspielt hat, ja in der Vorsaisonvorbereitung, hat er sich so ein bisschen wieder kaputt gemacht dadurch. Und wie gesagt, für mich liegt hier der Fehler auch ganz klar bei Merlin Polzin. Du darfst so einen Jungen eigentlich nicht bei so einem Spiel von Anfang an auf den Platz stellen. Der wird halt aufgefressen und genau das haben die Bayern mit ihm gemacht. Aber es war halt einfach ein schwaches Spiel für mich. Für ihn in einer Fünferkette, die insgesamt sehr schwach war. Vielleicht Mikkel Bronxies ein bisschen ausgenommen, dass man das mal sagt, wie gesagt. Aber ich muss hier leider einfach Aboubakar Soumahoro nennen.
Für mich hat er sozusagen noch ein bisschen Welpenschutz, muss ich sagen, genauso wie das für Vuskovic oder Vieira, denke ich, in dem Spiel auch gelten würde. Natürlich ist er, wenn man das jetzt objektiv betrachtet, von den Leistungen der schwächste Spieler auf dem Platz gewesen. Das war einfach gar nichts. Und man ist im Nachhinein immer schlauer, vielleicht hätte man ihn schon zur 25. wieder rausnehmen müssen. Auf jeden Fall eine Wahl, die auch nachvollziehbar ist in meinen Augen.
Ja. Dann kommen wir mal zum Aufsteiger des Spiels. Ich würde anfangen, weil ich kann es ja kurz machen, weil mein Aufsteiger des Spiels ist William Mikkel Bronxies. Du hast schon gesagt, so man darf vor, das wird eine Vollkatastrophe. Er hat es aber dann doch ganz gut gemacht. Viele der wenigen Momente, die wir offensiv hatten, liefen über ihn. Und warum er für mich der Aufsteiger ist, kurz und knapp, ist, finde ich, er hat für mich hat er gezeigt, dass er doch durchaus eine Alternative sein kann, wenn Gosho mal nicht spielen kann. Und das hätte ich vor dem Spiel nicht gedacht. Also in dem Fall für mich, William Mikkel Bronxies, ganz klar der Aufsteiger des Spiels. Wer ist es bei dir?
Ja, bei mir ist er es zum einen auch. Ich habe aber noch einen zweiten Spieler ausgewählt, und zwar Rayan Philippe, der auf der linken Offensivseite eingewechselt wurde zur zweiten Halbzeit für Alexander Rösing-Lelesit. Und ich finde, dass er auch einen guten Job gemacht hat. Also ist jetzt nicht so, dass er irgendwie grandiose Torchancen rausgespielt hat. Er hat deutlich mehr aktive Szenen gehabt als Rösing-Lelesit auf der Seite. Er hat sich reingehauen. Und ja, ich finde, dass er vielleicht auch gezeigt hat, dass er auf der linken Seite eine Alternative sein kann. Genauso wie jetzt Mikkel Bronxies vielleicht eine Alternative zu Gökçe Leyşvili sein wird. Und ja, deswegen Mikkel Bronxies und Philippe wären für mich die, die aus diesem insgesamt ja doch sehr schwachen Spiel dann vielleicht auch als kleine Sieger hervorgehen.
Absolut nachvollziehbare Wahl und zeigt vielleicht auch so ein bisschen, dass Saisonvorbereitung immer das eine ist und die echte Saison immer das andere und dass Spieler vielleicht auch manchmal echt rollenabhängig sind. Gerade wenn wir uns Rayan Philippe angucken, der ja auf dem rechten Flügel in der Saisonvorbereitung gar nicht gezogen hat. Jetzt in einem Spiel, wo der HSV ganz klar Underdog-Fußball gespielt hat, auf dem linken Flügel auf einmal sehr gut aussah. Das ist mir auch aufgefallen. Von daher völlig nachvollziehbare Wahl. Bent, machen wir das Bayern-Spiel zu. Was bleibt für dich unterm Strich aus dieser Niederlage?
Ja, wie ich schon eingangs gesagt habe, ich glaube, dass sich gewisse Mannschaftsteile als nach wie vor nicht wettbewerbstauglich erwiesen haben und das ist bitter. Auf der anderen Seite ist das Spiel gegen Bayern sicherlich auch ein Spiel, das zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen außer Konkurrenz läuft. Das soll jetzt kein Schönreden sein oder kein Ausweichen. Ich glaube, dass das einfach eine Lehrstunde ist, die schon vor Wochen auf dem Stundenplan stand, um das so zu formulieren. Ja. Und es zählt jetzt in den nächsten Wochen. Also die Mannschaft hat sich in einem Zustand präsentiert, den eigentlich kein Profisportler gerne sehen möchte oder den kein Profisportler darstellen möchte, denn alle haben gesehen, dass der HSV komplett überfordert war. Aber ja, eventuell ist auch so ein Spiel dann, dann mal sinnvoll, um noch ein, zwei Lehren mehr zu ziehen. Und wir gucken jetzt auf die nächsten Wochen, würde ich sagen.
Ja. Ja, ich kann mich dem anschließen. Es war ein harter Abend für den HSV, aber längst nicht so hart, wie er hätte sein können. Wie gesagt, Bayern zweite Halbzeit auch im Schongang. Dennoch hat man den Kampf in der zweiten Halbzeit besser angenommen. Das war für mich nicht nur ein Klassenunterschied, das waren halt mehrere Klassenunterschied, ehrlicherweise. Und das ist halt auch nicht unser Maßstab, das muss man ehrlicherweise so sagen. Du hast es schön formuliert mit der Lehrstunde, die schon angekündigt war. Der HSV ist jetzt angekommen in der Tabelle da, wo man ihn vor der Saison auch erwartet hat, nämlich im Abstiegskampf. Und du hast es richtig gesagt, die nächsten drei Spiele gegen Heidenheim auf 18, Union auf 14 und Mainz auf 15, die werden extrem wichtig. Wenn man hier nochmal drei Niederlagen mitnimmt, dann läuft man auch Gefahr, dass es vielleicht eine Trainerdiskussion gibt, oder Bent?
Ja, einige wollen das ja jetzt schon, losbrechen. Ich finde das zu früh. Ich glaube, dass man Polzin auch nach diesen zwei besonderen Spielen, einmal dem Derby und dem Spiel gegen Bayern, auch noch nicht hundertprozentig bewerten kann als Bundesliga-Trainer. Aber ja, nach den Spielen, die jetzt kommen, müsste man dann schon in der Lage sein, ein berechtigtes erstes Saisonfazit zu ziehen. Und da gehört er natürlich in die Bewertung mit rein.
Bin ich voll bei dir. Wie gesagt, die drei Spiele jetzt entscheidend für mich, wie man dann den Saisonstart beurteilt, ehrlicherweise. Da kann man noch viel wieder gut machen, da kann aber auch viel schief gehen. So ehrlich muss man sagen. Und schauen wir mal, was bei Heidenheim rumkommt. Bevor wir zu Heidenheim kommen, ganz kurz noch, Bent, was ist deine Spielnote?
Was HSV sieht, ist jetzt eine glatte 5.
Ich habe sogar eine 4- gegeben, einfach wegen der zweiten Halbzeit, ehrlicherweise. Die hat es bei mir ein bisschen rumgerissen. Aber dann schauen wir mal, dass es hoffentlich nicht wieder eine 5 wird am Wochenende, denn wir spielen, ich habe es schon angekündigt, gegen den 18. aus Heidenheim. Und Bent, du hast das mal so ein bisschen für uns vorbereitet.
Ja, Hamburg-Heidenheim, 17. 18., wie du schon gesagt hast, torlos gegen punktlos, könnte man noch sagen. Der Club von der Brenn spielt seine dritte Bundesliga-Saison in Serie. In der ersten ging es direkt nach dem Aufstieg auf Platz 8 und damit in die UEFA Conference League. Und in der zweiten, also in der vergangenen Spielzeit, da spielte Heidenheim als 16. der Abschlusstabelle in der Relegation gegen die SV Elversberg. Das wird einigen auch noch präsent sein. Heidenheim konnte sich durch einen späten Treffer von Leo Cienza im Rückspiel noch retten. Ja, eben jener Leo Cienza war bis Anfang September, denke ich, spielerisch auch der große Hoffnungsträger für die Heidenheimer. Allerdings ist er ihnen abhanden gekommen. Etwas bitter. Cienza, der ja auch beim HSV im Gespräch gewesen sein soll, ist am Deadline Day in die englische Championship, also in die zweite Liga, zum FC Southampton gewechselt. Bitter für Heidenheim und mit Blick auf das Wochenende sicher gut für den HSV. Der Kader der Heidenheimer ist im Vergleich zur Vorsaison um zwei weitere Leihspieler ärmer. Das waren, denke ich, kalkulierbare Abgänge. Paul Wanner, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, ist zuerst zurück zum FC Bayern und dann zur PSV Eindhoven. Und Franz Kretzig war ebenfalls Leihgabe vom FC Bayern, der spielt es bei RB Salzburg. Auf der Zugangsseite haben wir den Ex-HSVer Mikkel Kaufmann im Sturm, der nach einer Leihe zum Karlsruher SC wieder in Heidenheim spielt. Ajon Ibrahimovic, den, ihr kennt vielleicht ein Muster, Heidenheim vom FC Bayern ausgeliehen hat. Dann Torwart Dian Dramay, der von Borussia Dortmund zurückgekommen ist. Und ja, Lead Paqarada, der nicht geliehen, sondern gekauft ist, der sich allerdings am vergangenen Wochenende beim 0:2 der Heidenheimer in Dortmund bei seinem ersten Einsatz direkt das Kreuzband gerissen hat. Wirklich bitter, kam vom 1. FC Köln. Und ja, er wird nicht nur gegen den HSV fehlen. Das ist, glaube ich, der Worst Case, wenn du da direkt einen Spieler verpflichtest und der verletzt sich sofort. Und ja, vielleicht muss Heidenheim da im Winter nochmal nachjustieren. Also ich würde da jetzt ungern in der Situation der Kaderplaner sein. Ansonsten ist die Heidenheimer Mannschaft im Wesentlichen so zusammengeblieben wie in der letzten Saison. Und ja, auf welche Spieler sollte man aus HSV-Sicht achten? Also ich glaube, dass vor allem die rechte Seite gefährlich sein wird. Das sind namentlich Omar Traoré, der genannte Ibrahimovic oder auch der gebürtige Hamburger Sylot Conté, der dem HSV mit seinem Tempo schon zu Paderborner Zeiten Probleme bereitet hat. Heidenheim ist eine Mannschaft genauso wie der HSV, die aus einer defensiven Grundordnung spielt und dann eher auf Konter setzt. Und ich glaube, dass da gerade diese Stellenspieler wie Conte auch einen Schlüsselmoment, also eine Schlüsselposition einnehmen werden. Jetzt zuletzt gegen Dortmund hatte Ibrahimovic begonnen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass gegen den HSV Conte starten wird. Apropos, wer wird starten? Im Sturmzentrum sehe ich tatsächlich Kaufmann als möglichen Startelf-Kandidaten bei den Heidenheimer. Das liegt daran, dass Budo Sivsivadze gegen Dortmund die rote Karte gesehen hat und gesperrt fehlen wird. Also Sivsivadze, wissen wir noch aus Zweitliga-Zeiten, ist auch ein treffsicherer Stürmer. Und ja, der wird gegen HSV nicht spielen. Das gleiche gilt auch für Marvin Pieringer, der bei den Heidenheimern einer der Spieler mit dem höchsten Marktwert ist, 5 Millionen. Und auch eine, ja, auch eine wichtige Funktion im Spiel eingenommen hat. Auch er fehlt nach wie vor verletzt. Ja, worauf sollte man noch achten? Heidenheim spielt aus einer 4-2-3-1-Grundordnung, beziehungsweise in 4-4-2. Also die spielen keine Dreier- oder Fünferkette wie der HSV, sondern eben in der Viererkette. Und ja, ziehen ihr Spiel jetzt, wo sie eigentlich keinen so richtigen Gestalter mehr haben. Cienza ist weg, Paqarada ist verletzt, Pieringer ist verletzt, auch so ein bisschen über Matthias Honsack auf, den einige noch aus Darmstädter Zeiten eher als Stürmer kennen. Er spielt jetzt gegen Heidenheim etwas mehr zurückgezogen, leitet Angriffe auch ein. Und ja, im Sturmzentrum ist dann vor allem Spieler wie Kaufmann, Spieler wie Zivsivadze sind dann vorne drin, um die Dinger über die Linie zu drücken. Ich glaube, darüber, wie man die Heidenheimer erwarten kann im Volkspark, darüber kann man diskutieren. Das wollen wir kurz machen, Tim. Heidenheim hat noch keinen einzigen Sieg eingefahren, wäre jetzt gegen den HSV sicherlich auch darauf angewiesen, gegen den Mitkandidaten im Abstiegskampf, ich glaube, das kann man schon so formulieren, zumindest einfach zu punkten. Wie erwartest du sie?
Ja, man kann jetzt natürlich denken, nach dem, was du gesagt hast, dass die voll draufrennen werden, das Spiel machen werden, aber so habe ich Frank Schmidt, der übrigens jetzt, glaube ich, sogar an dem Tag oder um das Spiel herum insgesamt dann 18 Jahre beim 1. FC Heidenheim ist, also seine Trainerlaufbahn beim 1. FC Heidenheim wird volljährig. Und ich glaube, dass Heidenheim trotzdem erstmal sehr defensiv zu erwarten ist, einfach weil es ein Auswärtsspiel ist im Volkspark. Und der HSV natürlich auch kommen wird mit einer dementsprechenden Wucht und ihrerseits den Fans auch was zeigen möchte nach dem 0-5 in München und immer noch keinem geschossenen Tor nach 3 Spielen, glaube ich, dass die Heidenheimer das genauso gut wissen wie wir, dass der HSV da auch was machen muss und dementsprechend dem HSV wahrscheinlich erstmal das Feld überlassen werden, weil wenn man uns die Spieler anguckt, die du da genannt hast gerade, die sie da vorne haben, dann fällt vor allem eins auf, wenn man sich, sei es Kaufmann, Honsa, Conte, alle anguckt, nicht nur Conte, bei Conte hast du es ja auch schon angesprochen, die haben alle verdammtes Tempo, ne? Also sind alle Spieler, die du mit langen Bällen schicken kannst. Und wenn unsere Defensive eins gezeigt hat bisher in der Bundesliga, dann dass sie mit Tempo Probleme hat. Sicherweise. Von daher erwarte ich persönlich die Heidenheimer erstmal sehr defensiv und glaube, dass sie, wenn erst so 60., 70. Minute vielleicht aus einer defensiven Grundordnung rausgehen, falls sie zurückliegen oder es noch 0-0 steht. Und ich glaube, dass der Gameplan der Heidenheimer erstmal vorsehen wird, über Konter zu kommen. Wie siehst du das Ganze denn?
Ich sehe darin eine gewisse Gefahr, weil der HSV ja bisher mit der Rolle, das Spiel aufziehen zu müssen, auch überfordert gewesen ist. Gegen St. Pauli hat man das besonders gesehen. Ja, und ich denke auch, der HSV wird in der Situation sein, das Spiel machen zu müssen. Heidenheim kann sich vielleicht ein bisschen mehr zurückziehen. Und ja, gerade das, was du mit dem Tempo gesagt hast, da wäre ich jetzt auch nochmal drauf gekommen. Das ist natürlich ein Punkt. Und ich erwarte, dass der HSV sich darauf vielleicht ein bisschen besser einstellt, als jetzt noch gegen FC St. Pauli, wo eben gerade die benannten schnellen Offensivspieler ein Riesenproblem waren für den HSV. Ja, ansonsten ist ein Spiel, auf dem, glaube ich, auch aufgrund der Vergangenheit vielleicht ein bisschen mehr Druck drauf ist, als man das bei der Paarung, wenn man sich jetzt von oben anguckt, drauf sein könnte. Heidenheim ist mit mindestens einem zentralen Trauma der jüngeren Vereinsgeschichte des HSV eng verbunden. Und ja, wir müssen das an der Stelle nicht mehr aufräumen. Ich sage nur, in Regensburg wird noch gespielt. Das war sozusagen einer der Heidenheimer Sternstunden. Sie sind damals vor dem HSV aufgestiegen, sind auch in der Bundesliga geblieben seitdem. Und jetzt gibt es das Wiedersehen. Ich glaube, ich erinnere mich, das letzte Spiel des ersten FC Heidenheim im Volkspark, das hat der HSV allerdings gewonnen, 1-0 durch ein Tor von Robert Glatzel. Glaubst du, dass es noch eine Rolle spielen wird? Also die meisten Spieler, die damals dabei waren, sind ja nicht mehr dabei. Meinst du, diese Nachspielzeit und dieses Aufstiegsrennen damals, das belastet das Verhältnis noch?
Auf Fanseite wahrscheinlich schon. Ich glaube, auf dem Platz ist das relativ egal. Ich glaube, es geht vor allem hier rum. Also es wird ein hitziges Spiel auf dem Platz auch, aber das wird nichts damit zu tun haben, was da vor 3 Jahren passiert ist. Und das wird einfach daran liegen, dass das hier Abstiegskampf pur ist, schon am 4. Spieltag. Und dass beide sich halt nicht erlauben können, Punkte auf den anderen abzugeben. Und das wird deswegen, glaube ich, ein absolutes Kampfspiel. Und da kommt es, glaube ich, auch auf jeden Fan auf der Tribüne an, im Hamburger Volkspark, da mit gegenzuhalten und versuchen, da ein Gegengewicht zu erzeugen. Weil die Heidenheimer werden eklig auf dem Platz sein und die werden über 4 Kampf kommen, weil die das einfach schon seit 2 Jahren gewöhnt sind, so Fußball zu spielen. Und der HSV muss das einfach annehmen, ehrlicherweise. Aber ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie die Spieler da rausgehen und sagen, wir wollen die jetzt abschießen, weil die haben uns vor 3 Jahren den Aufstieg versaut. Das glaube ich nicht. Ja, ich glaube, so kurz kann ich es machen. Ich glaube es einfach nicht. Oder wie siehst du es anders?
Nee, ich sehe es genauso. Also klar sind noch so ein, zwei Spieler dabei, die das auch noch miterlebt haben damals in Sandhausen, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es jetzt eine größere Rolle spielen wird. Vielleicht können wir über die Startausstellung, also über die Ausstellung, die wir erwarten, sprechen und dann auch so ein bisschen darüber, welche Veränderungen wir vielleicht für sinnvoll erachten. Ich weiß nicht, ob du vielleicht anfangen willst mit deiner Ausstellung und dann gucken wir wieder, ob das matcht oder nicht.
Klar, ich würde mit dem Tor anfangen. Es ist, denke ich mal, relativ fix gemacht. Torwart wird Daniel Heuer-Fernandes sein.
Ja, habe ich auch.
Da wird sich nichts dran ändern. Ich gehe dann weiter durch die Dreierkette. Ich würde eine Änderung vornehmen in der Dreierkette. Und das ist die des linken Innenverteidigers. Runariga wird immer noch verletzt sein, wahrscheinlich. Zumindest Stand heute wird er nicht spielen können. Und Abubakar Sumahoro würde ich erstmal aus der Schusslinie nehmen wollen, ehrlicherweise als Trainer. Deswegen würde ich mit einer Dreierkette reingehen. Omari, Vuskovic, El Fadli, so wie sie in der zweiten Halbzeit gespielt hat, gegen München. Wie siehst du das?
Ja, habe ich ganz genauso auch aus den genannten Gründen.
Dann mein rechter Schienenspieler, Könnte man natürlich jetzt Gründe finden, dass man William Mickelbronk-Sies wieder spielen lässt. Ich meine, er hat das gut gemacht, aber für mich ist Gosho Leischwili aktuell noch gesetzt. Kommt wieder nach der Gelb-Rot-Sperre. Wen hast du da?
Ja, auch Georgi Gocholeischwili.
Genau, dann würde ich kurz einmal auf die Gegenseite erstmal gehen, auf die linke Schienenseite, weil da können wir es, denke ich, mal kurz halten. Da führt aktuell kein Weg an Miro Muheim vorbei.
Ja, finde ich auch. Vielleicht da noch kurz ein Nachtrag. Ich fand, dass er gegen Bayern nicht so gallig wirkte wie sonst. Also man hat ihm richtig angemerkt, dass auch er Probleme hatte, diese neue Situation mit Subahoro irgendwie richtig zu koordinieren. Und ja, er wäre für mich auch irgendwie ein Spieler gewesen, der da mal dazwischen haut vielleicht, wenn die Bayern da ihre Kombination aufziehen. Aber ja, war vielleicht sicher auch für ihn ein gebrauchter Tag. Aber ich sehe ihn gegen Heidenheim auch auf der linken Schiene.
Dann finde ich, wird es jetzt spannend im zentralen Mittelfeld. Ich habe einen Spieler für den etwas defensiveren Part und einen Spieler für den offensiveren Part. Der Spieler für den defensiveren Part ist bei mir Nikolai Remberg, Rambo, würde ich drin lassen. Das wird ein Kampfspiel. Das wird ein Spiel, wo du so einen Spieler wie Nikolai Remberg auf jeden Fall brauchst. Ich würde beide machen und dann kannst du, den du hast. Und ich würde nicht mit Capaldo in das Spiel gehen, sondern ich würde sagen, es ist Zeit für Sambi Lokonga. Weil der HSV, ich erwarte ja, dass der HSV das Spiel machen muss. Und da sehe ich die Qualitäten von einem Sambi Lokonga deutlich wertvoller auf dem Platz als von einem Nicolas Capaldo. Und würde deswegen mit Sambi Lokonga in dieses Spiel gehen.
Ja, das habe ich hier genauso stehen, Tim.
Ja, sehr gut. Haben wir den gleichen Plan. Dann, ich bin gespannt, ob wir die gleiche Dreierreihe haben. Ich gehe sie mal in eins durch bei mir und dann kannst du deine Dreierreihe sagen. Man muss dazu sagen, Yusuf Paulsen wird wahrscheinlich wieder verletzt nicht spielen können. Macht sich jetzt gerade schon so ein bisschen bemerkbar, dass Paulsen ein sehr verletzungsanfälliger Spieler ist. Ich meine, er hat noch kein Spiel von Anfang an gespielt, hat ungefähr, wenn man es zusammenrechnet, eine Halbzeit gespielt für den HSV. Das hat sich bis jetzt leider noch so gar nicht gelohnt. Ich würde spielen vorne. Rechts ist für mich jetzt mittlerweile gesetzt Vieira. Links würde ich, hoffe ich einfach auch, dass Jean-Luc Dompé wieder spielen kann. Gerade gegen tiefstehende Heidenheimer wird der extrem wichtig. Und da, wie ich von tiefstehenden Heidenheimern ausgehe, würde ich nicht mit Ransford Königsdörfer spielen in dem Fall, sondern mit Robert Glatzel.
Auch das, Tim, habe ich genauso hier stehen. Glatzel gegen seinen Ex-Club. Und man muss auch sagen, es ist irgendwie für ihn kaum noch zu argumentieren, dass er jetzt nicht auch mal seine Chance bekommen dürfte von Anfang an, gerade wenn man auch sieht, wie das mit Königsdörfer bisher nicht funktioniert hat. Also habe ich genauso. Wir haben genau dieselbe Startelf.
Und man muss ja sagen, er hat seine Chance gegen München ja auch bekommen. Und ich fand, das wirkte deutlich besser nach vorne dann dadurch als mit Königsdörfer. Muss ich schon ehrlich sagen. Also man hat gemerkt, dass Bayern dann auch mindestens einen Spieler immer in die Mitte des Strafraums ziehen musste, um Glatzel zu decken, weil die auch um seine Torgefahr wissen. Nicht zuletzt wegen des Spiels vor vielen Jahren gegen Heidenheim im Pokal. Und ich glaube, dass du gegen Heidenheim, die mit einem tiefen Block spielen werden, wirst du viel mit Flanken von Dompé arbeiten. Und ich sehe den Königsdörfer nicht die verwerten, ich sehe den Robert Glatzel die verwerten. Dann, ich mache jetzt einfach mal die Überleitung, wenn ich gerade am Reden bin. Dann müssen wir noch das Ergebnis tippen. Bent, wie geht's aus am Samstag?
Ja, ich tippe 1-0.
1-0. Ich tippe ähnlich von der Differenz. Ich traue uns aber sogar 2 Tore zu. Ich sage, wir gewinnen 2-1.
Nehme ich auch.
Sehr gut.
Moin Mädels, was geht bei den HSV-Frauen?
So, dann haben wir ja noch eine neue Kategorie eingeführt, zu der wir jetzt auch noch kurz am Ende kommen wollen, nämlich Moin Mädels, und wir reden wieder über die HSV-Frauen, die jetzt besser dastehen schon nach 2 Spielen als die HSV-Männer, muss man sagen, denn sie haben ihren nächsten Punkt geholt in Essen, 0-0 bei der SGS Essen. Wieder, muss man sagen, stand bei den HSV-Frauen so ein bisschen die Defensive im Fokus, man hatte kaum eigene Torchancen, aber auch Essen war mit dem vielen Ballbesitz, den sie hatten, die Essenerinnen waren nicht in der Lage, sich wirklich Torchancen zu erspielen. Also es war so ein bisschen, die einen wollten nicht und die anderen konnten nicht, hatte ich das Gefühl. Gute Besserung an dieser Stelle an Torfrau Laura Sieger vom HSV, die sich in der 29. Minute das Kreuzband riss und ausgewechselt werden musste. Larissa Heidner, die vor der Saison von der Austria aus Wien gekommen war, hat sie ersetzt und auch gut ersetzt, fand ich. Also ich gehe auch davon aus, dass sie am nächsten Spieltag als neue Nummer 1 erstmal gesetzt sein wird. Ja, was kann man jetzt sagen? Die HSV-Frauen stehen jetzt nach 2 Spielen noch ungeschlagen, muss man sagen, mit 2 Punkten auf Platz 9. Haben jetzt mehr oder weniger schon ein Spiel auf Jena und Köln gut, die auf den Abstiegsplätzen stehen, die erstmal ein Spiel gewinnen müssen, um an den HSV-Frauen vorbeizuziehen. Das nächste Spiel haben die HSV-Frauen schon am Freitag um 18.30 Uhr. Das wird eine harte Aufgabe bei den Frauen des SC Freiburg. Die stehen auf Platz 5 mit 4 Punkten. Da wird man sehen, der nächste Härtetest. Aber unsere Frauen haben ja schon gezeigt, dass sie auch gegen gute Mannschaften mithalten können. Siehe das 3-3 gegen den VfL Wolfsburg. Und wer sich das Ganze angucken will, kann das tun auf Magenta oder auf The Zone, wird es übertragen, wenn man die dementsprechenden Abos hat. Und Bent, ich weiß, finde, man kann sagen, unterm Strich, mit 2 Punkten reinzustarten als Aufsteigerin ist schon ein guter Saisonstart, oder?
Ja klar, also ich glaube, viele haben das erste Ergebnis der Essenerinnen gesehen, haben schon erwartet, dass der HSV da gewinnen wird. Ich glaube, die hatten 0-5 verloren, das erste Spiel. Und aber ja, klar, 0-0, erstes Spiel auswärts, ist vollkommen okay. Jetzt gegen Freiburg. Freiburg natürlich im Männerfußball seit Jahren auch einer der größeren Namen. Frauenfußball für mich auch so ein bisschen eine große Unbekannte. Ich glaube, dass da einige Schweizer Nationalspielerinnen gibt. Da ist ja auch der Weg ist nicht mehr so lang, wenn man schon mal in Freiburg ist. So die Schweizer Frauen-Nationalmannschaft hat ja auch bei der EM jetzt im Sommer auch für ein bisschen Furore gesorgt als Gastgeberteam. Und ja, ich bin auch gespannt, wie sich die HSV-Frauen da schlagen werden.
Ja, total. Und denke mal, man kann erstmal den Mädels ein Lob aussprechen an der Stelle. Nach 2 Spielen gegen Essen und Wolfsburg, was ja gestandene Bundesligistinnen sind, mit 2 Punkten da zu stehen, nicht auf dem Abstiegsplatz zu stehen, das ist schon eine reife Leistung. Und wir hoffen mal, dass es so attraktiv auch weitergeht bei den HSV-Frauen sportlich gesehen. Und hoffen das Ganze, würde ich sagen, auch für die Männer einfach jetzt am Samstag, dass jetzt endlich mal der Knoten platzt und dass es jetzt endlich mal dazu kommt, dass man was mitnimmt. Wir haben es gesagt, die nächsten 3 Spiele werden die entscheidenden. Fast schon eine Art Mini-Crunch-Time zu Beginn der Saison, um diesen Saisonstart endgültig dann nach 6 Spielen bewerten zu können. Ja, und sonst kann man eigentlich nur sagen, wir sind jetzt leider da, wo wir befürchtet haben, wo wir landen, nämlich im Abstiegskampf. Und das müssen wir alle annehmen, Bent, oder?
Ja klar, also jetzt 17 gegen 18, das klingt nicht gut, ne? Aber sind Ergebnisse, die man noch erwarten konnte. Und ja, Geduld. Stefan Kunz hatte das nach dem Bayern-Spiel nochmal auch so ein bisschen zum Schlagwort erklärt. Ich glaube, die ist nach wie vor gefragt. Und ja, diese 3 Spiele wären jetzt wichtig. Und ich glaube, solange sollte man auch nach wie vor Geduld haben und noch Vertrauen darin, dass die Entscheidungsträger mit ihren Plänen, die sie im Sommer gefasst haben, auch etwas gesehen haben. Und ja, wir werden sehen.
Ja, und vielleicht noch, was mir noch wichtig ist, das loszuwerden, es ist eine junge Mannschaft. Junge Mannschaften brauchen einfach auch Zeit und gleichzeitig ist es eine Mannschaft, die in der Bundesliga auch erstmal ankommen muss und sich auch miteinander parallel einspielen muss und das dauert einfach, wie du schon richtig gesagt hast. Und ich würde sagen, wir schauen uns an, was die nächsten 3 Wochen passiert. Wir werden jede Woche natürlich drüber reden und werden dann nach den 6 Wochen vielleicht mal uns mal zusammensetzen und mal gucken, ob man mal so ein erstes Fazit ziehen kann vom Saisonverlauf. Und dann schauen wir mal, was unterm Strich dann da steht. Dann würde ich sagen, das war eine Halbzeit HSV. Macht's gut und ciao.
Ciao, ciao.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden, von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.